Die neue deutsche Regierung ist mittlerweile im Arbeitsmodus angekommen und vor allem Kanzler Merz nutzt die internationale Bühne derzeit mehr als häufig, um Deutschland wieder international ins Gespräch zu bringen. Am Donnerstag traf er auch mit US-Präsident Trump zusammen. Ein weiterer wichtiger Schritt, um einen Handelsstreit zu verhindern, denn nach wie vor sind es die Zölle, die die Märkte belasten. Zu groß war das Hin und Her der letzten Wochen und Monate. Doch auf der anderen Seite kommt es auch zu Gewöhnungseffekten. Erstmal abwartend, sagen viele Marktprofis, wenn es eine neue Ankündigung seitens der US-Regierung gibt. Die derzeit ausgesetzten Extremzölle lassen den internationalen Handel derzeit in geordneten Bahnen verlaufen. Und so sind die Märkte eher bei Höchstständen als bei Katastrophenszenarien. Können die Börsen die aktuellen Niveaus halten? Welche Kapriolen drohen im Zollstreit noch in den nächsten Wochen? Und welche Impulse setzt die neue deutsche Regierung? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 127. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 5. Juni 2025 und bei mir sitzt heute Nachmittag, wie immer, der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen steht hier noch bei mir auf dem Zettel. Es ist ja Nachmittag, also guten Tag, lieber Ulrich.
Warte, ich muss noch die Kurse checken von den DAX-Stand. Ja, so, jetzt können wir loslegen. Hallo.
Soll ich noch einmal starten?
Warum?
Ich weiß auch nicht. Kam jetzt so aus dem Off dein Hallo. Ah, ich lasse das einfach so drin.
Alles drin.
Ja, also, du hast gerade nochmal die Kurse gecheckt. Es bleibt aber irgendwie doch ein Jahr im Zeichen von Donald Trump. Seit der Amtseinführung hat er eigentlich konstant für Wirbel gesorgt. Anfang April die Märkte auf Talfahrt geschickt und nun hat er noch einen Deal eingetütet und einige in Vorbereitung. So richtig ruhig wird es an der Stelle aber irgendwie auch nicht. Jetzt sind ja nochmal diese Zölle eingeführt worden auf bestimmte Stahlsachen und Aluminiumimporte. Und man hat auch das Gefühl, Trump will immer alle in Aufregung halten mit seinen Ankündigungen und Verunsicherungen, die er da immer raushaut, oder?
Ach naja, wir sehen das mittlerweile wirklich weit weniger aufregend jetzt, im Vergleich zu den letzten Monaten. Ich finde, man sieht es eigentlich gerade in dieser Woche eigentlich sehr schön. Wir hatten eigentlich eine, zumindest bis heute Donnerstagmittag, eher eine ruhige Arbeitswoche an den Finanzmärkten. Und diese Meldungen über neue Zölle aus den USA und so weiter, das ist ja mittlerweile üblich. Und die Märkte machen dieses Spiel nicht mehr mit Zollankündigungen, Rückverhandlungen. Das kann eigentlich jetzt nicht mehr so sehr aus der Reserve locken. Der Aktienindex ist ja auch hier in Deutschland jetzt diese Woche mehr oder weniger unbeeindruckt gewesen. Pendeln um die 24.000, auch jetzt gerade wieder. Ist nicht weit von den neuesten Allzeithochs entfernt. Und man kann sogar sagen, dass sogar die amerikanischen Treasury-Märkte ein bisschen freundlicher sind in dieser Woche. Das hat andere Gründe. Das hat jetzt zum Hintergrund, dass die Wirtschaftsdaten sich wirklich ein bisschen abschwächen und dann kommt Fantasie rein, dass die Fed, dass die US-Notenbank die Zinsen ein bisschen senken muss. Aber wie gesagt, alles jetzt Themen, die eigentlich eher wieder unsere normalen Themen sind und eben nicht diese Aufgeregtheit. Und es bildet sich ja am Finanzmarkt auch eine Meinung raus, nach der also jetzt diese neue Zollpolitik von Trump. Ja, sie ist nicht schön für die Weltwirtschaft, aber sie wird die Weltwirtschaft eben auch nicht zum Zusammenbruch bringen. Das hatten wir, glaube ich, hier auch schon jetzt verschiedentlich diagnostiziert. So Stichwort Umbau, ja, Abbau oder Abbruch, nein. Das Weltwirtschaftswachstum wird beeinträchtigt, aber erlischt jetzt nicht. Und das ist ja der Stoff, aus dem höhere Börsenkurse am Ende gemacht werden. Ja, und insofern kümmern wir uns jetzt wirklich wieder um das, was für uns wesentlich sind, und das sind die Wirtschaftsdaten.
Aber wenn wir nochmal kurz draufschauen, trotzdem auf diese Zölle, da war es ja dann so, dass ein Gericht das alles gestoppt hatte und gesagt hat, nee, das ist gar nicht rechtmäßig, was ihr da gemacht habt. Dann hat ein anderes Gericht, das sogenannte Berufungsgericht, hat es dann wieder doch in Kraft gesetzt und hat gesagt, nee, doch, das ist richtig so, man kann das so machen. Das ist ja ein unglaubliches Hin und Her, was da derzeit passiert. Machen sich die USA nicht irgendwie da unglaubwürdig, auch für Kapitalmarktakteure am Ende des Tages?
Nein, ich würde sagen, sozusagen in der Demokratie und wir wollen ja hoffen, beziehungsweise beobachten ja, wie weit die Mechanismen in den USA funktionieren, ist das eigentlich ein normaler Vorgang. Also die Rechtmäßigkeit einer solchen Zollpolitik, was Trump jetzt hier veranstaltet, also und insbesondere die Rechte in Amerika, die der Präsident dabei hat, das war schon mehr oder weniger seit der Wahl von Trump im Herbst ja schon umstritten und wurde diskutiert. Man muss sich vorstellen, dass die Kompetenzen, so eine Zollpolitik zu betreiben, sich in den USA grundsätzlich ja aus der Verfassung heraus ergeben. Und da hat der Präsident sehr, sehr weitgehende Rechte im Gegensatz zu vielen anderen Wirtschaftspolitikfeldern, Steuern zum Beispiel, da braucht er das Parlament. Aber die Auslegung von solchen Grundsätzen, also wie bedeutsame Zölle darf er einsetzen? Darf der Präsident gegen bestehende Vereinbarungen, also Freihandelsabkommen zum Beispiel, verstoßen und so weiter? Das hängt dann von der konkreten Auslegung ab. Und das müssen dann eben Gerichte machen. In Amerika lehnt sich diese Auslegung dann an quasi allen Entscheidungen über diese Materie, also über die Zollpolitik der letzten Jahrzehnte oder teilweise sogar Jahrhunderte, lehnt sich daran an. Wir verfolgen ja auf verschiedenen Gebieten, wie immer mal so ein Gesetz von vor 200 Jahren aus dem Hut gezaubert wird. Das ist eben das amerikanische Rechtssystem. Die Republikaner haben versucht, das im Vorfeld schon zu berücksichtigen und die Maßnahmen so aufzubauen, dass sie eben am wenigsten angreifbar sind. Aber trotzdem wird das eben juristisch geprüft, weil Leute, die damit nicht einverstanden sind, eben die Möglichkeit haben, diese Prüfung vor Gericht einzufordern. Und die Tatsache, dass in den USA jetzt diese Gerichte überhaupt dieser Funktion nachkommen, das ist ja erstmal positiv, ja, dass das Recht in Amerika angewendet wird. Am Ende entscheidet aber ja doch die Politik. Denn die Politik ist diejenige, die dann die Gesetze macht. Und wenn die Gesetze eben ihren Zielen nicht übereinstimmen, dann kann sie eben diese Gesetze ändern und dann können auch die Gerichte dann nicht mehr anders entscheiden. Ich meine, wir kennen das doch hier auch aus vielen Feldern. Gerade aktuell ist ja die Migrationspolitik, da heißt es immer, die ein oder andere Maßnahmen können nicht gemacht werden, weil sie gegen europäisches Recht verstoßen. Und es ist ja die Aufgabe der Gerichte, genau dieses bestehende Recht eben anzuwenden. Und es ist die Aufgabe der Politik, Gesetze eben zu ändern, wenn sie nicht der gefühlten Mehrheit der Wähler entsprechen. Das ist eben die Aufgabe der Politik. Ja, und insofern, wenn die US-amerikanischen Wähler eben mehrheitlich der Meinung sind, dass die Zollpolitik Trumps richtig ist, dann wird es auch genügend Unterstützung für diese Regierung und auch genügend Zeit geben, den Rechtsrahmen dann dahingehend anzupassen, dass eben auch Gerichte jetzt vielleicht noch so die eine oder andere Entscheidung kippen können, das dann in Zukunft nicht mehr machen können.
Wobei ich ganz interessant fand, dass es so eine Art Gewöhnungseffekt gab. Also ich war jetzt davon ausgegangen, als ich gelesen habe auf dem NTV, auf der kleinen Meldung auf dem Handy, ja, die Zölle sind als rechtswidrig erklärt worden, dass es einen ordentlichen Kurssprung gibt, weil ist ja was Tolles eigentlich für die Märkte. Gleichzeitig hat man allerdings gedacht, na, mal abwarten, wie lange das Bestand hat. Und auch nachdem dieses andere Urteil eben wieder kam vom Berufungsgericht, ist nicht viel an den Märkten passiert. Also scheinbar haben die Märkte und die Marktteilnehmerinnen und Teilnehmer sich ja auch an dieses Erratische gewöhnt und sagen, naja, ich warte erstmal ab, was so noch passiert, bevor ich irgendwas in die falsche Richtung mache. Oder wie muss man das lesen jetzt?
Genau, man schaut eben durch solche spektakulären Ankündigungen eher durch, weil man eigentlich gewohnt ist und dann stößt man eben wieder auf den harten Kern der Märkte und das sind die Wirtschaftsdaten und das ist jetzt auch das, was uns beschäftigt. Also wie stark ist die US-Konjunktur belastet zum Beispiel? Wir haben morgen am Freitag ganz wichtige Zahlen aus der US-Konjunktur, nämlich den Arbeitsmarktbericht. Das ist ein guter Indikator dafür, ob die amerikanische Wirtschaft sich abschwächt, ob es gar ein Abriss gibt, eine Pause, in dem Sinne, dass die Unternehmen gesagt haben, wir investieren erstmal gar nicht mehr oder entlassen sogar Leute. Es gibt schon einige Zahlen, die auf eine Abschwächung hinweisen. Wir haben Stimmungsindikatoren, den sogenannten ISM-Index, der jetzt rauskam, der schwächer war. Auch der Bericht der Notenbank, das Beige-Book, deutete auch auf schwächere Aktivität hin. Und das wird die Märkte jetzt eher interessieren. Wie stark ist die Wirtschaft durch die Verunsicherung und die Maßnahmen beeinträchtigt? Wir glauben, ja, da ist ein bisschen Sand im Getriebe, aber am Ende kann die US-Konjunktur damit umgehen. Wir haben unsere Konjunkturprognose im Gegenteil in diesem Monat wieder leicht heraufgenommen, weil diese desaströsen China-Zölle, die da noch schwebten vor ein paar Wochen über den Märkten, weil wir die wieder rausgerechnet haben. Also insofern haben wir uns dem Jojo von Donald Trump dann in gewisser Weise auch bisher angeschlossen. Es sieht jetzt eben für die USA nicht, es ist kein Boom, aber es ist eben auch keine Rezession. Nur das muss eben jetzt bestätigt werden, weil die Effekte ja jetzt erst einsetzen von den Zöllen, die da jetzt ja immer noch gelten. Und es wird ja auch eine permanente Zollbelastung übrig bleiben. Und das ist das eine. Umgekehrt, europäische Konjunktur, sehen jetzt hier die ersten Aufschwungspflänzchen, ja, gute Daten, bessere Daten als erwartet. Wir haben die Investitionsförderung in Deutschland jetzt auf dem Weg. Auch die Ausgabenprogramme aus den Sondervermögen werden vorbereitet und wir haben ein paar positive Daten und Überraschungen über die deutsche Konjunktur. Also das sind die Dinge, die man sich jetzt anschaut. Das soll aber nicht heißen, dass sich die Trump-Regierung jetzt abgeschliffen hat sozusagen. Wir werden uns immer wieder auf neue Ideen einstellen müssen. Und das jüngste Thema, wo es ja dann wirklich auch wieder heiß werden könnte an den Märkten, sind ja jetzt nicht mehr die Zölle für den Warenverkehr, sondern gewissermaßen Zölle auf den Kapitalverkehr. Denn im neuen Haushaltsgesetz, das gerade in der Verabschiedung ist in Amerika, da sind jetzt Regelungen drin, nach denen die Regierung das Recht hat, ziemlich einfach Steuern auf Finanzanlagen in den USA erheben zu können. Da steht nicht drin, dass die kommen, aber zumindest die Möglichkeit, also das, was wir hier Quellensteuer nennen, insbesondere für Halter von amerikanischen Anlagen im Ausland, also außerhalb Amerikas. Hier gilt jetzt auch, dass der Kapitalmarkt nicht gleich zusammenbrechen würde, wenn das käme. Insbesondere, weil schon in den jetzigen Umrissen ganz klar drinsteht, dass es ganz, ganz wesentliche Ausnahmen geben soll von dieser Besteuerung. Also Anleihen zum Beispiel sind gar nicht enthalten. Aber es sind natürlich alles Maßnahmen, die jetzt in die gleiche Kerbe hauen, dass das Vertrauen in den USA als Anlagemarkt für ausländische Anleger jetzt nicht gestärkt wird. Und dann ist natürlich die Frage, was denkt sich die Administration noch alles aus? Das sind die Dinge, die man auf der politischen Ebene schon noch weiter beobachten muss und das tun wir auch.
Was ja auch viel für Aufsehen immer wieder sorgt, sind ja die Bemühungen um den Waffenstillstand in der Ukraine. Da bemüht sich Donald Trump ja auch eigentlich seit Amtsantritt, weil war ja auch eines seiner Wahlversprechen, dort für Frieden zu sorgen. Wenn wir da jetzt mal so wirtschaftlich drauf schauen, kann ich mir ja schon vorstellen, dass da, wenn es zu einer Art Friedenseinigung käme, auch wirtschaftlich wahrscheinlich ja das durchaus wichtig wäre und an den Märkten entsprechend gespielt würde, oder?
Ist für uns allerdings kaum ein Thema in den Diskussionen. Ich meine, wir sind jetzt natürlich keine Militärexperten, aber das erscheint uns doch alles noch in sehr, sehr ferner Zukunft zu sein und scheint beharrt Russland beziehungsweise die russische Administration ja auf ihren Maximalzielen, eine Einflusssphäre rund um ihr Reich. Klar, Wiederaufbau wäre schon ein ökonomischer Faktor für Europa, für viele Branchen, viele Firmen. Aber aus meiner Sicht ist es jetzt nichts für die unmittelbare Zukunft. Da kommt es natürlich darauf an, in welcher Form, wie mit welchen Volumina und so weiter. Aber nochmal, das ist nichts, worüber wir uns jetzt für die Konjunkturprognose beispielsweise Gedanken machen.
Ganz gut gelaufen ist da hingegen der DAX. Der hat im Mai ordentlich zugelegt. Ich glaube, 6,5% waren es etwa im Plus. Jetzt, wenn man so drauf schaut aufs ganze Jahr, sieht es auch gut aus. Man hat aber das Gefühl, das war es jetzt irgendwie mal. Also du hast eben auch schon gesagt, man läuft ja so ein bisschen seitwärts an den Höchstkursen entlang. Müssen wir uns eher auf Seitwärtsmärkte einstellen im Rest des Jahres oder siehst du da noch schon nochmal Impulse auch in der Zukunft?
Naja, es sind keine Zeiten, wo man jetzt stürmisches Wirtschaftswachstum und am laufenden Band positive Datenüberraschungen zu erwarten hat. Also es kommen ja die Belastungen aus der Zollerhebung in den USA. Ich habe es schon angesagt, es deutet sich ja auch an, dass es ein bisschen schwächer wird. Auf der anderen Seite eben auch kein Abriss, den erwarten wir eben nicht für die US-Konjunktur. In Europa läuft es eher besser. Die Kursniveaus, die wir jetzt erreicht haben, sind für einen solchen Zustand und damit auch verbunden ein Gewinnniveau der Unternehmen, denn das ist ja immer die Maßgabe dafür, wie hoch die Kurse sein dürfen. Das ist angemessen. Wir erwarten eine moderate Aufwärtsentwicklung, mehr oder weniger im langfristigen Durchschnitt, den wir ja mit 6% ansetzen pro Jahr. Denn auf der anderen Seite muss man sagen, in der Wirtschaft passiert ja schon einiges, trotz dieser ganzen politischen Wirrungen. Wir haben irre viele Innovationen, nicht jetzt nur im KI-Bereich, sondern in vielen anderen Teilbereichen der Wirtschaft. Dazu kommen diese ganzen Themen Infrastruktur, Verteidigung. Ich glaube, dass was auch auf der Rückschau oder in der Rückschau übrig bleiben wird, vor allen Dingen aus der makroökonomischen Sichtweise, ist in diesem Jahr, dass sich die Nachfragebalancen in den großen Wirtschaftsregionen verschoben haben, und zwar in eine Richtung, die Amerikaner eben möchten. Die Amerikaner fühlen sich immer als Restzuständige auf der Welt, wenn es ans Kaufen geht und Konsumieren geht. Und alle anderen Länder gefallen sich darin, dass sie eben produzieren und Außenhandelsüberschüsse erzielen. Europa, China ganz besonders. Das ist es ja, was Donald Trump ändern möchte. Und im Falle Europas hat er da anscheinend Erfolg. Ob es nun sein Erfolg ist oder ob die Europäer selber auch aus anderen Gründen, aus eigenen Gründen in die Richtung gehen, sei dahingestellt. Aber es wird so sein, dass in Europa eben mehr an Nachfrage erzeugt wird. Das heißt also, dass die Überschüsse in der europäischen Leistungsbilanz nicht mehr so hoch sein werden. Und dass aber auf der anderen Seite dann mehr in Europa selber auch passiert. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. In China sieht man das noch nicht. China macht weiter mit seiner Strategie, eher zu produzieren und die Märkte dominieren zu wollen. Aber Europa ist ein riesiger Pol in der Weltwirtschaft, also das wird Dinge schon verändern. Und da erscheint es uns auch realistisch, dass sich die Perspektiven für die europäische Wirtschaft weiter verbessern, dass Europa auch relativ attraktiver wird. Und das gilt dann auch für die Finanzmärkte. Und das sieht man ja auch teilweise, dass neues Interesse an europäischen Aktienmärkten, Anleihenmärkten da ist. Und das ist nicht ganz unbegründet.
Trotzdem gab es auch ein paar nicht so schöne Daten aus Deutschland. Am Arbeitsmarkt gab es mehr als 200.000 mehr Menschen ohne Arbeit. Das war zumindest zu lesen, im Vergleich wahrscheinlich zum Vorjahr. Das ist ja schon eine erkleckliche Zahl, die dazu ist. Also 200.000 ist schon ganz schön viel. Und ich habe mich so gefragt, woran liegt es denn? Ich dachte, wir haben überall Personalmangel.
Ja, das müssen wir in der Tat sorgfältig beobachten. Grundsätzlich ist der Arbeitsmarkt kein großes Thema. Wir haben unter den großen Problemzonen in der Wirtschaft, da ist das Thema, also aus Sicht der privaten Haushalte, ist das Thema Inflation, die Preise gehen hoch, da ist das Thema Arbeitslosigkeit, ich habe keinen Job, da ist das Thema Wohnungsknappheit, wo kriege ich was zu wohnen? Bei der Inflation insbesondere dann auch Lebensmittelpreise. Das sind ganz große Themen für die Privaten, gerade aus der Sicht des Konsumenten. Und bei zwei dieser Themen, also einmal bei dem Inflationsthema, da entspannt es sich. Es geht auch langsam raus aus der öffentlichen Diskussion. Der Arbeitsmarkt hat sich eigentlich schon vor 10, 15 Jahren entspannt. Und wir haben gerade in dieser Woche eine Zahl gemeldet bekommen, nach der die europäische Arbeitslosigkeit, jetzt mal weg von Deutschland, sondern auf dem gesamten europäischen Binnenmarkt betrachtet, mit 6,1% auf einem Rekord Niedrigstand ist. Also so niedrig war die Arbeitslosigkeit in Europa noch nie. In diesem Spektrum ist Deutschland wiederum auch am unteren Ende. Wir haben eine Arbeitslosenquote von unter 4% sogar. Das sind erstmal im Vergleich zu vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, extrem gute Werte. Jetzt müssen wir sehen, wie sich das von Monat zu Monat entwickelt. Und wir sehen zurzeit, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland ansteigt. Und das ist wirklich komisch, weil Arbeitskräfte überall fehlen. Ja, und da muss man natürlich dann sehen, wo kommt's her? Das sind dann die berühmten Strukturfragen.
Ja, sind es vielleicht die Falschen, die freigesetzt werden jetzt? Das kann ja sein, ne? Also der VW-Arbeiter, liest man jetzt auch überall, der vielleicht eine Abfindung bekommt, der ist halt arbeitslos, aber sagt halt, ja gut, aber ich will ja nicht in der Gastronomie arbeiten.
Genau, das ist eben zurzeit der Strukturwandel, den wir erleben. Eine Branche schrumpft sehr stark, Autofirmen bauen ab. Und die Frage ist, ob diejenigen, die dort arbeiten, in anderen Teilen der Industrie eben wieder neue Jobs kriegen. Jetzt ist es schon so, dass in der Industrie in Deutschland ganz viel passiert. Es wird eben abgebaut auf der einen Seite. Autos und energieintensive Produktionen werden auch runtergefahren. Aber das wird teilweise, und zwar ziemlich heftig sogar, ausgeglichen durch andere Produktionen. In der Elektronikindustrie beispielsweise läuft mehr. Dann haben wir eine etwas andere Branche, wo mehr läuft, Pharma. Da ist die Produktion sehr stark aufgegangen. Also wenn man von ganz oben drauf schaut, dann würde man sagen, naja, alle Produktionen insgesamt in Deutschland, so schlecht schlagen sie sich gar nicht. Aber es ist genau das, was du sagst, kann jemand, der eben bisher eine Tätigkeit gemacht hat, eine Qualifikation hat, eben woanders reingehen. Das Ganze wird natürlich dann in den nächsten Jahren nochmal ganz sorgfältig zu beobachten sein, wenn die Effekte von KI, künstliche Intelligenz, Themen, die ja überall sich in rasender Geschwindigkeit durchfräsen, dann auch am Arbeitsmarkt ankommen, setzen natürlich auch Arbeitskräfte frei. Ich glaube, am grundsätzlichsten kann man sagen, das Wesentliche ist halt, dass Arbeitskräfte generell gut qualifiziert sind. Und zwar von Anfang an. Denn dann sind die Voraussetzungen am besten, dass man sich dann auch am schnellsten dann umqualifizieren kann auf eine andere Tätigkeit, wenn man das Qualifizieren selber erstmal gelernt hat. Und ja, da sieht man, dass die Verbesserung von Bildung. Und Bildung ist heute ja vor allen Dingen nicht, aber zu einem großen Teil immer mehr auch Integration absolut notwendig ist und wie wichtig das ist. Aber anscheinend muss man ja wohl auch anerkennen, dass hier bestimmte Limite erreicht sind. Deswegen ist das was, wo man immer am Ball bleiben muss, selbst wenn die Zahlen eigentlich, ich habe es am Anfang gesagt, im historischen Vergleich eigentlich ganz gut sind.
Ja, und zu guter Letzt, lass uns noch auf die Zinsen schauen, denn da hat sich auch gerade eben, als wir mit der Aufnahme eigentlich begonnen haben, hat sich was getan. Die Zinsen sind nochmal gesenkt worden auf, ich glaube jetzt 2%. Deine erste Reaktion war, ui, das ist aber schlecht, weil dann verdient man ja real gar nichts mehr mit den Zinsen.
Ja, wir haben mal gerade aufgemacht die Rechnung, wenn man am Geldmarkt dann anlegt und wenn man sogar den Geldmarktsatz voll bekommt mit 2% jetzt, der neue Leitzins liegt in der Einlagensatz liegt jetzt bei 2%. Ja, da muss man darauf Steuern zahlen, je nachdem, wann der Freibetrag aufgebraucht ist. Das sind dann, je nachdem, in welcher steuerlichen Situation man ist, dann auch bis 30% Quellensteuer. Dann bleiben dann noch 1,6% übrig und bei einer Inflationsrate von 2.
Macht man ein kleines Minus.
Macht man schon mal ein kleines Minus und das kleine Minus wird ein immer größeres Minus, je länger das läuft. Ja, von einem Jahr aufs andere hört sich das wenig an, aber wenn man es 10 Jahre lang so laufen lässt, dann hat man eben dann doch einen größeren Verlust.
Aber für die Aktienmärkte müsste es doch eigentlich jetzt gut sein, weil niedrige Zinsen ist gut für Aktienkurse.
Ist eine Unterstützung für die Aktienmärkte, ja, weil einmal durch niedrige Zinsen die Wirtschaft selber angekurbelt wird und zum Zweiten von der Bewertung einer Aktie bei einem gegebenen unveränderten Gewinnniveau der Firma, die dahinter steckt, ein Gewinnlevel mehr wert ist, wenn die Zinsen, das heißt andere Anlagemöglichkeiten, geringer sind. Ja, dann ist man auch mit geringeren Renditen bei den Aktien zufrieden und das bedeutet höhere Kurse. Wie geht's weiter? Ja, wir meinen, dass wir jetzt langsam am Ende der Zinstreppe angekommen sind. ein oder zwei Schritte, können wir uns noch vorstellen, dann haben wir so eine Art neues Gleichgewicht oder der Geldpolitik erreicht, dann kann man auch wirklich zumindest vorläufig mal so einen Haken an diesen Inflationsschock machen von vor 2 Jahren. Ich würde zwar nicht sagen, dass schon alle Inflationsviren ausgeschwitzt sind, also insbesondere bei den Dienstleistungen, wenn man richtig reinguckt in die Preisstatistik, steigen die Preise eben jetzt noch zu schnell. Aber das wird jetzt erstmal übertüncht in den nächsten Monaten durch die Energiepreise, die deutlich gesunken sind. Man sieht es auch beim Benzin beispielsweise. Wird erstmal für eine weitere Entlastung bei der Inflationsentwicklung sorgen. Ja, und insofern hat die EZB reagiert. Niedrigere Leitzinsen sind in Ordnung. Die Konjunktur wird unterstützt. Die Aktienmärkte werden unterstützt. Und von hier aus muss man jetzt wirklich sehen, welchen Kurs schlägt der Wirtschaftsdampfer ein. Ja, geht's noch weiter unter Dampf, noch schneller, dann könnten die Zinsen dann auch mal wieder steigen. Aber das sind alles Themen fürs nächste Jahr.
Tja, dann haben wir heute mal tatsächlich eine bisschen schnellere Folge hingekriegt, Ulrich. Es war gar nicht so viel los an den Märkten ausnahmsweise.
Und das
mal.
Ist gut so.
Ne, ist doch auch mal schön, wenn wir ein bisschen schneller durch sind. Apropos schneller durch, wir gehen jetzt in so eine kleine frühsommerliche Pause, denn ich habe mir erlaubt, schon ein bisschen Urlaub zu machen. Das heißt, wir senden jetzt das nächste Mal eine Folge aus der in Anführungszeichen Konserve. Sie wird aber nicht minder spannend sein, denn es geht um unsere Gefühle bei der Geldanlage beziehungsweise um Emotionen und Geldanlage. Da habe ich mit Professor Lucio Hanning von der WHU Otto Beisheim School of Management gesprochen und die Folge strahlen wir dann in circa 14 Tagen aus, wenn ich mich noch im Urlaub befinde. Und danach sprechen wir zwei dann wieder, wie gewohnt, über alles, was an den Märkten passiert ist in diesem Frühsommer. Und ich hoffe mal, dass es vielleicht so ruhig bleibt, wie es jetzt war und es vielleicht gar nicht so viel zu besprechen gibt.
Und natürlich über dein schönstes Urlaubserlebnis.
Okay, da bringe ich auf jeden Fall was mit. Mal sehen, ob ich was Schönes liefern kann. Du musst aber jetzt selber dran denken, mich danach zu fragen. Das ist deine Aufgabe bis dahin. Ne? Es hat 4 Wochen Zeit jetzt dran zu denken. Machst du eine Notiz in deinen Kalender? Ich bin mal gespannt, ob du die noch findest nach meinem Urlaub. Alles klar. Ja, das war's von uns für heute. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen oder sonst irgendetwas gerne wissen wollen, dann melden Sie sich doch bei uns entweder per E-Mail an podcast@dk.de oder sonst auch unter den Social Media Postings. Da lesen wir das dann auch. Oder auf YouTube einen Kommentar hinterlassen oder auch gut auf Spotify kann man jetzt auch Kommentare hinterlassen bei den einzelnen Folgen. Da sehen wir das dann auch. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.